Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben. Schon gewusst? Wir bieten auch einen Vorbereitungskurs für den HP Psychotherapie an. Ende April startet die Masterclass für die Herbstprüfung. Effektiver lernen geht nicht. hpa24.de/hppsych.
Hallo zusammen. Willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Und heute starten wir ein echtes Großthema.
Richtig. Depression. Und ich sag's gleich vorweg, das ist so groß, dass wir es auf zwei Folgen aufteilen. Heute, in Teil 1, nehmen wir das Krankheitsbild unter die Lupe. Definition, Symptome, Schweregrade, Subtypen. Und in Teil 2 kommen dann Verlauf, Therapie und das, was speziell für den HP-Psych wichtig ist.
Genau. Und bevor wir starten, kurze Einordnung für alle, die neu dabei sind. Depression ist keine Befindlichkeit, kein schlechter Tag, kein "Ich bin halt ein bisschen down". Das ist eine anerkannte psychiatrische Erkrankung mit klaren Diagnosekriterien. Und sie ist eine der häufigsten überhaupt.
Die Zahlen sprechen für sich. Die Lebenszeitprävalenz liegt bei Männern bei etwa 10%, bei Frauen bei rund 20%. Das bedeutet, 2 von 10 Frauen werden in ihrem Leben depressive Probleme haben. Für die Prüfung, Frauen erkranken also deutlich häufiger.
Und der Häufigkeitsgipfel liegt gar nicht, wie viele denken, im Alter, sondern eher im 3. Lebensjahrzehnt, also bei Menschen, die gerade mitten im Leben stehen.
Aber fangen wir mit der Einordnung an. Im ICD-10 liegt die Depression im Kapitel F3, die affektiven Störungen, also Störungen der Gefühlslage. Das ist die Schublade. Diese Zuordnungen im ICD-10 sind wichtig für uns.
Affektiv, weil der Affekt, also die Stimmung, im Mittelpunkt steht. Und die ist bei der Depression gedrückt. So gedrückt, dass die Leute oft sagen, ich fühle gar nichts mehr.
Genau das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Man denkt bei Depression sofort an jemanden, der weint. Aber ein typisches Symptom ist die sogenannte Gefühllosigkeit, die innere Leere. Man freut sich nicht, aber man trauert auch nicht richtig. Einfach nichts.
Das klingt fast schlimmer als tiefe Trauer.
Das ist es oft auch. Okay, zu den Symptomen. Und da macht es der ICD-10 relativ klar. Es gibt 3 Hauptsymptome, die wir kennen müssen. Erstens, gedrückte Stimmung. Zweitens, Interessenverlust und Freudlosigkeit. Das nennt man auch Anhedonie. Drittens, Antriebsmangel mit erhöhter Ermüdbarkeit.
Moment. Anhedonie, das merke ich mir so. Anhedonie, kein Hedonismus, keine Freude. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Hedone heißt Lust, Freude. Und das An davor ist die Verneinung.
Schöner Merker. Und jetzt zur Frage, die in der Prüfung immer wieder auftaucht. Muss ein Depressiver alle 3 Hauptsymptome haben? Nein, das hängt vom Schweregrad ab. Leichte Depression, 2 Hauptsymptome, dazu 1 bis 2 Nebensymptome. Mittelgradige Depression, 2 Hauptsymptome, 2 bis 4 Nebensymptome. Schwere Depression, alle 3 Hauptsymptome, plus mindestens 4 Nebensymptome.
Und was sind diese Nebensymptome?
Da gibt es einige. Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Suizidgedanken, Schlafstörungen, Libidoverlust, Appetitstörungen, psychomotorische Hemmung, also sich kaum noch bewegen können, oder im Gegenteil, Agitiertheit.
Und das mit dem Schlaf ist besonders interessant, oder? Ich hätte spontan gesagt, Depressive schlafen viel.
Das denken viele. Aber tatsächlich gehören Schlafstörungen oft zur Depression. Die häufigste ist das frühmorgendliche Erwachen. Die Leute wachen um 3 oder 4 Uhr morgens auf und dann liegt man da, zu müde zum Aufstehen, und das Grübeln fängt an. Und der Depressive grübelt natürlich nicht über schöne Dinge.
Das klingt nach einer Spirale, aus der man kaum rauskommt.
Ist es auch. Und dann gibt es noch ein Zeitkriterium, das wir nicht vergessen dürfen. Mindestens 2 Wochen müssen die Symptome vorhanden sein. Wer mal einen schlechten Tag hat oder auch ein schlechtes Wochenende, hat deshalb keine Depression.
Wobei es Ausnahmen gibt. Wenn die Symptome extrem stark sind, kann man auch bei kürzerer Dauer diagnostizieren. Aber als Faustregel 2 Wochen.
Richtig. Und jetzt kommt eine klassische Prüfungsfrage. Sowohl im medizinischen HP als auch im HP-Psych taucht das auf. Welches Symptom ist typisch für eine depressive Episode? Ideenflucht oder Interessenverlust?
Ideenflucht? Das klingt, als könnte es zur Depression passen. So viele Gedanken, die davonlaufen.
Genau das ist die Falle. Ideenflucht ist das genaue Gegenteil. Das ist ein Symptom der Manie. Da springen die Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste. Der Maniker kann kaum folgen, so schnell kommen die Ideen. Der Depressive hingegen denkt langsam, gehemmt, grübelt im Kreis. Aber Ideenflucht? Nein.
Das kann ich mir gut merken. Ideen fliegen bei der Manie davon. Bei der Depression liegen sie wie Blei.
Schönes Bild. Also, Interessenverlust ist das typische Symptom. Das ist die richtige Antwort.
Dann reden wir mal über die Schwere gerade genauer. Denn da hängt ja viel dran. Auch die Frage, was wir als Heilpraktiker dürfen und was nicht.
Genau. Bei leichter und mittelgradiger Depression, da können wir tätig werden. Da kann der Heilpraktiker behandeln, begleiten, unterstützen. Bei schwerer Depression wird es kritisch. Und zwar aus einem bestimmten Grund.
Dem Wahn.
Richtig. Bei einer schweren depressiven Episode kann es zu psychotischen Symptomen kommen, also zu einem Realitätsverlust. Und das äußert sich bei der Depression meist nicht durch Halluzinationen, sondern mit Wahnvorstellungen. Mit ganz typischen Inhalten. Schuldwahn, Verarmungswahn, Versündigungswahn.
Das klingt fast schlimmer als tiefe Trauer.
Das ist es oft auch. Okay, zu den Symptomen. Und da macht es der ICD-10 relativ klar. Es gibt drei Hauptsymptome, die wir kennen müssen. Erstens gedrückte Stimmung. Zweitens Interessenverlust und Freudlosigkeit. Das nennt man auch Anhedonie. Drittens Antriebsmangel mit erhöhter Ermüdbarkeit.
Moment, Moment. Anhedonie, das merke ich mir so. Anhedonie, kein Hedonismus, keine Freude. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Hedone heißt Lust, Freude. Und das An davor ist die Verneinung.
Schöner Merker. Und jetzt zur Frage, die in der Prüfung immer wieder auftaucht. Welches Symptom ist typisch für eine depressive Episode? Ideenflucht oder Interessenverlust?
Ideenflucht, das klingt, als könnte es zur Depression passen. So viele Gedanken, die davonlaufen.
Genau das ist die Falle. Ideenflucht ist das genaue Gegenteil. Das ist ein Symptom der Manie. Da springen die Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste. Der Maniker kann kaum folgen, so schnell kommen die Ideen. Der Depressive hingegen denkt langsam, gehemmt, grübelt im Kreis. Aber Ideenflucht, nein.
Das kann ich mir gut merken. Ideen fliegen bei der Manie davon. Bei der Depression liegen sie wie Blei.
Schönes Bild. Also, Interessenverlust ist das typische Symptom. Das ist die richtige Antwort.
Dann reden wir mal über die Schwere gerade genauer. Denn da hängt ja viel dran. Auch die Frage, was wir als Heilpraktiker dürfen und was nicht.
Genau. Bei leichter und mittelgradiger Depression, da können wir tätig werden. Da kann der Heilpraktiker behandeln, begleiten, unterstützen. Bei schwerer Depression wird es kritisch. Und zwar aus einem bestimmten Grund.
Dem Wahn.
Richtig. Bei einer schweren depressiven Episode kann es zu psychotischen Symptomen kommen, also zu einem Realitätsverlust. Und das äußert sich bei der Depression meist nicht durch Halluzinationen, sondern mit Wahnvorstellungen. Mit ganz typischen Inhalten. Schuldwahn, Verarmungswahn, Versündigungswahn.
Stell dir vor, jemand ist wirklich überzeugt, nicht nur ängstlich, sondern wirklich überzeugt, dass er an allem Leid der Welt schuld ist. Das ist kein Grübeln mehr, das ist ein Wahn.
Und bei psychotischen Symptomen greift unsere Sorgfaltspflicht. Da müssen Psychopharmaka her und die dürfen wir nicht verschreiben. Also ist das eine klare Grenze.
Wichtig für die Prüfung. Leicht und mittelgradig, kein Wahn. Schwer? Mit oder ohne psychotische Symptome möglich, aber eben möglich.
Und noch etwas zum Wahn bei der Depression, weil das auch immer wieder gefragt wird, sowohl schriftlich im HP Psych als auch im medizinischen HP. Welche Wahninhalte sind typisch? Verarmungswahn und Versündigungswahn, Schuldwahn und auch der hypochondrische Wahn, also an einer schweren Krankheit zu leiden oder sie bekommen zu können. Das sind die depressiven Themen, alles, was einen nach unten zieht.
Im Unterschied zur Manie, wo man dann einen Größenwahn entwickelt. Da denkt man, man ist unbesiegbar. Man gründet in 3 Tagen ein Unternehmen.
Genau. Man ist ein 45-jähriger Landwirt und plant spontan, seinen Hof in einen Industriepark umzuwandeln. Das klingt nach Manie, nicht nach Depression.
Oder bei der Schizophrenie mit dem Verfolgungswahn oder einem religiösen Wahn.
Ja, das ist auch komplett anders als bei der Depression.
Gut, jetzt haben wir über Symptome und Schweregrade gesprochen. Aber es gibt auch verschiedene Formen der Depression, über die wir reden sollten.
Stimmt. Und da hat man früher viele Begriffe benutzt, die heute nicht mehr so verwendet werden. Winterdepression, Altersdepression, endogene Depression. Heute denkt man in Schweregraden. Leicht, mittelgradig, schwer. Aber ein paar Subtypen sollte man dennoch kennen.
Der erste, den ich super spannend finde, ist die lavierte Depression, also die maskierte. Was ist da los?
Da versteckt sich die Depression hinter körperlichen Symptomen. Der Patient kommt mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Magenproblemen. Aber wenn man genauer hinschaut, steckt dahinter eine Depression. Diese Leute haben oft eine lange Arztgeschichte hinter sich, weil man körperlich nichts findet.
Und für uns als Heilpraktiker ist das natürlich wichtig. Wenn körperliche Symptome ohne Befund liegen, sollte ich auch an eine Depression denken. Das ist ein echter Klassiker in Fallbeispielen und taucht regelmäßig in HP-Psych-Prüfungsfragen auf.
Genau, da gibt es eine schöne Frage. Ein 76-jähriger Patient mit Erschöpfung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verstopfung, körperliche Ursachen ausgeschlossen. Was kommt am ehesten in Frage? Die Antwort ist die lavierte Depression.
Der zweite Subtyp, die agitierte Depression. Das klingt ja schon fast widersprüchlich.
Und das ist die Prüfungsfalle dabei. Man denkt bei Depression an jemanden, der sich kaum bewegt, im Bett liegt, keine Energie hat. Aber bei der agitierten Depression steht innere Unruhe im Vordergrund. Nervosität, Anspannung, Rastlosigkeit. Trotzdem ist es eine Depression. Wenn man genauer hinschaut, findet man die typischen Zeichen.
Also, Agitiertheit spricht nicht gegen eine schwere depressive Episode. Das ist auch eine Prüfungsfrage, die im HP Psych gefragt wurde.
Und dann gibt es auch noch die Wochenbettdepression. Die ist aber im ICD-10 bei den Störungen im Wochenbett in F5 eingeordnet.
Das ist eine Depression, die innerhalb von 8 Wochen nach der Entbindung auftritt.
Und dann haben wir noch die saisonale Depression, die Winterdepression. Die tritt im Spätherbst und Winter auf und verschwindet im Frühjahr wieder.
Und die Behandlung ist auch besonders. Lichttherapie. Man setzt die Patienten starkem Kunstlicht aus, weil eben der Lichtmangel der Auslöser ist.
Merkt euch, Lichttherapie ist möglich und wirksam, aber sie ist nicht notwendig bei jeder depressiven Episode. Also, wenn in der Prüfung steht, bei einer depressiven Episode ist eine Lichttherapie notwendig, das ist falsch. Möglich, ja. Notwendig, nein.
Gut. Dann kommen wir zu einem Thema, das ich wirklich für eines der wichtigsten halte. Suizidalität.
Absolut. Rund 50% aller Suizide werden durch Depressive verursacht. Das ist eine enorme Zahl. Und sie zeigt, wie ernst wir das nehmen müssen.
Und jetzt die entscheidende Frage, die auch in Prüfungen kommt. Wenn ich einen Patienten vor mir habe, bei dem ich eine Depression vermute, soll ich nach Suizidgedanken fragen?
Ja, unbedingt. Das ist obligat. Viele haben Angst, dass man durch das Ansprechen die Idee erst pflanzt, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, wer suizidale Gedanken hat, ist meist erleichtert, wenn jemand fragt. Man muss nicht sofort direkt fragen, man kann behutsam beginnen, aber man muss hingehen.
Da gibt es natürlich geschickte Formulierungen, die man verwenden kann. Die habe ich übrigens bei Stefan Barres in der Masterclass HP Psych kennengelernt. Kann ich nur empfehlen, den Kurs.
Ja, ich habe den auch gemacht. Danach kann man auch der mündlichen Prüfung sicher entgegengehen, weil genau solche Momente geübt werden.
Und in der schriftlichen HP-Psych-Prüfung wurde das so gefragt. Warum ist die Frage nach Suizidalität in der Anamnese obligat? Die richtige Antwort ist, um den Grad der suizidalen Gefährdung abschätzen zu können. Nicht um die Angehörigen in die Verantwortung zu nehmen, nicht um einen Wahn zu erfassen, sondern um die Gefährdung einzuschätzen.
Und dann gibt es noch eine wichtige Information rund um die medikamentöse Behandlung, die in beiden Prüfungen gefragt wird. Wenn Antidepressiva gegeben werden und die meisten wirken auf das Serotonin- und Noradrenalinsystem im Gehirn, dann laufen sie in 2 Phasen. Phase 1, der Antrieb steigt. Phase 2, die erst Wochen später kommt, die Stimmung bessert sich. Und in Phase 1 ist der Patient gefährdeter, nicht sicherer. Er hat wieder Energie, aber er fühlt sich genauso hoffnungslos. Jetzt möchte er gerne, aber glaubt nicht dran. Ein krasser innerer Zwiespalt. Das ist eine kritische Zeit.
In einer Prüfungsfrage aus dem medizinischen HP lautete das so: Antidepressiva, die zunächst antriebssteigernd wirken, können die Suizidgefahr zu Beginn der Behandlung erhöhen. Richtig oder falsch?
Richtig. Und der zweite Aspekt, die Medikamente brauchen Wochen, bis sie wirken. Das muss der Patient wissen. Wenn jemand nach 5 Tagen kommt und sagt, nichts hilft, dann darf man auf keinen Fall einfach sagen, dann lassen wir das Medikament weg.
Das war übrigens auch eine Prüfungsfrage. Eine Patientin mit trizyklischen Antidepressiva seit 5 Tagen. Keine Besserung. Was tun? Die richtige Antwort: abwarten und erklären, dass Medikamente meist längere Zeit brauchen.
Gut, bevor wir abschließen, noch kurz zu den Differentialdiagnosen. Was kann wie eine Depression aussehen?
Klassiker: die Demenz. Beide zeigen verminderten Antrieb, Rückzug, Konzentrationsprobleme. Aber es gibt Unterschiede. Der Demente im Frühstadium versucht, seine Defizite zu überspielen, weil er weiß, was auf dem Spiel steht. Der Depressive überspielt gar nichts.
Außerdem, Orientierungsstörungen und Gedächtnisverlust gehören zur Demenz, nicht zur Depression. Wenn ich jemanden frage, wo er wohnt, der Depressive weiß das noch. Außerdem gibt es gute Tests. Für die Demenz sollten wir kennen Uhrenzeichentest, Mini-Mental-Status-Test. Beide waren schon in Prüfungsfragen im medizinischen HP und im HP-Psych.
Und dann Hypothyreose, Schilddrüsenunterfunktion. Die macht müde, antriebsarm, gedrückt. Das sieht aus wie Depression. Deshalb organische Ursachen immer ausschließen, bevor wir psychiatrisch diagnostizieren.
Auch Parkinson. Auch bestimmte Medikamente, Cortison zum Beispiel, kann depressive Symptome auslösen. Das Stichwort heißt organische Abklärung zuerst.
Merkt ihr? Bei Depressionsähnlichem immer fragen, war der Patient schon beim Hausarzt? Blutbild, Schilddrüse, neurologische Grunderkrankung ausgeschlossen?
Das wollen Prüfer im Mündlichen hören. Nicht sofort die psychiatrische Diagnose stellen, sondern organisches ausschließen.
So, kurze Zusammenfassung, damit ihr die Kernpunkte habt. Depression, F3, affektive Störung. 3 Hauptsymptome, gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Antriebsmangel. Schweregrade, leicht, mittelgradig, schwer, bestimmt durch Anzahl der Symptome. Dauer mindestens 2 Wochen. Psychotische Symptome, Wahn, kein Realitätsbezug, nur bei schwerer Depression möglich. Und dann greift unsere Sorgfaltspflicht.
Subtypen: lavierte Depression hinter körperlichen Symptomen, agitierte Depression mit Unruhe statt Rückzug, saisonale Depression mit Lichttherapie. Wochenbettdepression, wenn die Depression innerhalb von 8 Wochen nach der Entbindung beginnt. Differentialdiagnosen: Demenz, Hypothyreose, Parkinson, Medikamente. Und Suizidalität immer ansprechen. Antidepressiva erhöhen das Risiko zu Beginn, Wirklatenz erklären.
In Folge 30 geht es dann weiter. Verlauf, Episode versus Störung, Dysthymia, Therapieformen im Detail, inklusive SSRI, Wachtherapie und EKT. Und wir schauen uns an, was der HP-Psych noch zusätzlich wissen muss.
Bis dahin immer tüchtig Lückenfüller-Lernkarten schreiben und wiederholen. Übrigens, das erklärt Stefan in seinem anderen Podcast, dem Mental-Podcast für den Heilpraktiker. Wie optimierst du deine Lernergebnisse und wie hältst du die Motivation hoch? Das ist wirklich wohltuend.
Das finde ich auch. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, die aber auch so wichtig ist in der Ausbildung. Okay, für jetzt aber macht's gut und viel Erfolg beim Lernen, ihr Lieben.
Ciao, bis bald.
Und nicht vergessen, Ende April startet unser Vorbereitungskurs für den Heilpraktiker Psychotherapie. hpa24.de/hppsych. Wir freuen uns auf dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktikerausbildung 24.